Litauen to go, ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Borusevičiūtė, Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Labas und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal lade ich euch zum Gespräch mit dem Übersetzer Markus Roduna ein. Ein Schweizer, der in den ersten Jahren der Unabhängigkeit nach Litauen kam und blieb. So bunt wie sein Leben ist auch das Gespräch geworden. Von der Arbeit im Außenministerium über das Leben in der litauischen Provinz bis zu natürlich litauischen Büchern. Hört rein. Labą dieną, Markus.
Labą dieną, guten Tag.
Ich muss Sie gratulieren. Aus zwei Gründen. Und zwar, der erste Grund ist, Sie sind der erste Schweizer in meinem Podcast. Wenn hier ein Publikum wäre, ich würde sagen, lass uns applaudieren.
Ja, danke, danke.
Genau, es ist schon besonders, finde ich schon. Und der zweite Grund, was ich faszinierend finde, und das ist mein persönliches Applaus für Sie, und zwar, Sie haben übersetzt das Buch Die Chroniken des Südviertels. Für mich ist es das beste Buch in der litauischen Literatur. Das ist absolut meine persönliche Meinung, weil ich habe dieses Buch gelesen und ich habe nur gelacht. Dieses Buch ist geschrieben in dem Dialekt, in dem ich groß geworden bin. Und wahrscheinlich das war so 90er Jahren vielleicht eher so die Sprache. Und ich musste dieses Buch laut lesen, weil ich konnte nicht anders. Und dann habe ich verstanden, diese Wörter, die ich lese, ich kannte die nur beim Sprechen. Und deswegen, ich musste das Sprechen auch. Und ich weiß, viele meiner Freundinnen, die auch nicht aus dieser Region sind, konnten dieses Buch nicht lesen, weil die haben das nicht verstanden. Obwohl das Buch vor vier Jahren das Buch, auch das Buch des Jahres wurde gewählt. Und wirklich, ich finde sensationell gut. Und dann habe ich gesehen, dieses Buch ist auf Deutsch erschienen worden. Und dann denke ich, wie haben Sie das geschafft, diesen so spezifischen Dialekt zu verstehen erstmal und dann zu übersetzen?
Ja, zu verstehen war kein Problem. Ich habe 15 Jahre in Cholet gelebt. Und meine Kinder, die sprechen auch diese Sprache oder diese Variante des Litauischen, die man da spricht. Ja, eben die Frage mit Dialekt und so weiter ist natürlich immer eine Frage. Ich denke, da ist es wichtiger, dass das in einer Sprache geschrieben ist, die man eben da spricht. Das Buch geht ja darauf zurück, dass wir zusammen mit Rimantas Kmita den Bestseller Der Goalie bin ich, also Der Keeper bin ich auf Deutsch, übersetzt haben von Petro Lenz. Auch in diesen Slang von Cholet, in diese Stadtsprache, wahrscheinlich der 90er Jahre, obwohl das Original da eher in den 80er Jahren handelt. Also damals, als Heroin sehr aktiv war, die Heroinsucht sehr verbreitet war in der Schweiz. Aber es war, das funktioniert so. Und ich denke, Übersetzen solcher Bücher funktioniert nicht, wenn man die in eine relativ, wie soll man sagen, anämische, blutlose Standardsprache übersetzt. Mhm. Und da war natürlich meine Frage, wie übersetzt man das Buch ins Deutsche? Da gibt es gleich zwei Probleme, nämlich das eine Problem ist, die Schweizer sprechen nicht Hochdeutsch normalerweise und schon gar nicht umgangssprachliches Hochdeutsch. Das ist absolut, wird nie verwendet normal, weil die Schweizer sprechen unter sich Schweizerdeutsch. Mhm. Beziehungsweise ihren Heimatdialekt meistens, die sind ja untereinander verständlich. Deshalb hat es mich auch gewundert, dass ihre Freundin das nicht so lesen konnte, weil der Dialekt von Cholet ist ja nicht so weit entfernt wie zum Beispiel das Schamaitische, dass man es nicht verstehen könnte. Also ich habe jetzt nie von jemandem gehört, der auch nicht aus Cholet kommt, dass er dieses Buch nicht lesen kann. Fürs Deutsche habe ich mich dann für ein umgangssprachlich gefärbtes Deutsch der 90er Jahre entschieden. Das war natürlich nur möglich, indem man zum Beispiel Sendungen aus dieser Zeit sich anguckt, im Fernsehen, wo bewusst an Jugendliche gerichtete Sendungen und natürlich den Rap der 90er Jahre, zum Beispiel Fanta 4 oder Fettes Brot, runter, rauf, hört, bis man endlich was im Ohr hat. Ja, es ist so, anders geht das nicht. Und da war natürlich noch die Frage beim Lektor, wie kommt das dann geschrieben rüber? Weil es gibt ja auch keine wirkliche Norm für umgangssprachliches Deutsch. Da haben wir auch lange miteinander diskutiert. Am liebsten hätte ich noch einen Lektor gehabt, der selbst in der Spoken-Word-Szene in Deutschland aktiv ist, also auch umgangssprachliches Deutsch schreibt. Mhm. Aber das ist dann leider nicht möglich gewesen.
War das schon eine Herausforderung für Sie, dieses Buch zu übersetzen?
Ja, ich meine, beim Überlegen, wie kann man das möglichst nahe an die gesprochene Sprache hinbringen, diesen Text, weil der muss so rüberkommen. Das ist ja praktisch alles im Unterschied zu Remiga, wo ein Teil der neue Roman, wo ein Teil in der Standardsprache ist, also was erzählt wird und wo sie dann sprechen, wird bewusst dann wieder auf diese Umgangssprache zurückgegriffen. Allerdings ist das eine nicht mehr ganz so junge Person, die da spricht, und da sieht man schon wieder den Unterschied. Also das sind Dinge natürlich, die für den Übersetzer auch maßgeblich sind, oder dass man schaut, ich habe bewusst auf zu viel Jugendsprache verzichtet, weil natürlich die Jugendsprache sich erstens, sagen wir mal, alle paar Jahre ändert. Mhm. Es gibt im Deutschen ein Wörterbuch der Jugendsprache. Mhm. Das aus den frühen 90er Jahren heißt betreffenderweise Oberaffengeil. Heute würde man lachen über diesen Begriff, aber damals war alles geil. Wenn es noch geiler war, war es Affengeil, und wenn es noch geiler war, war es dann Oberaffengeil. Heute muss ich fast über dieses Wort lachen, aber das war damals normal. Ja. Als 15, 16 oder 18-Jähriger, und dann für 15-Jährige sind da 20-Jährige alt, und 30-Jährige sollten eigentlich schon nicht mehr leben oder so ein bisschen überspitzt formuliert. Aber und deshalb habe ich da auch mich zurückgehalten bei zu viel Jugendsprache. Weil ich glaube, der Rimas hat das auch im Litauischen zum Teil. In Litauen, denke ich, ist sie auch langlebiger. Also meine Kinder brauchen zum Beispiel immer noch heute gewisse, sagen wir insbesondere, wenn sie ein bisschen fluchen oder so, dann kommen da wieder diese slawischen Wörter, die können kein Russisch oder und kein Polnisch, und da kommt irgendwie jedes vierte Wort ist ein unanständiges slawisches Wort. Aber das gehört irgendwie dazu und ist wahrscheinlich ähnlich wie geil, ist es zeitlos schon fast.
Zu diesem Slang, zu dem Šiauliai-Slang. Šiauliai ist im Norden von Litauen, und dieses Dialekt ist eigentlich immer in Litauen so lächerlich dargestellt, oder man ist schon gelacht. Kann man, wenn man irgendwie was Doofes darstellen will, dann spricht man in diesem Dialekt oder versucht man in diesem Dialekt zu sprechen. Und irgendwie, genau, kommt das immer sehr lächerlich vor. Wie finden Sie diesen Dialekt? Ist das wirklich auch in Ihren Ohren, sagen so, witzig?
Nee. Aber ich glaube, das hat sich sehr stark geändert inzwischen, durch diese zwei Bücher mindestens, oder auch schon mit dem, was wir übersetzt haben. Ich weiß noch, bei der Buchvorstellung von diesem Buch von Pedro Lenz, was wir übersetzt haben, da stand Cornelius Platelis auf, der kommt auch aus Scholli. Ich bin auch von da, weißt du, so nach dem Motto, heute ist es eigentlich eher cool, von da zu kommen. Vor, sagen wir, 15 Jahren war es das nicht. Nee. Nee. Da war man, der kommt von da, von aus diesem, wie soll man sagen, aus dieser Prolo-Stadt. Mhm. Das ist die natürlich immer noch irgendwie, aber das ist heute wieder, wird als cool wahrgenommen, ebenso wie vielleicht in den frühen 90er Jahren, weil nicht die großen Musikgruppen von daher kamen. Zum Beispiel die ja wesentlich die deutsche Musik zu der Zeit mitgeprägt haben.
Ja.
Und ich denke auch zum Beispiel, was natürlich auch sehr schön ist, Remas hat mit diesem Buch auch dem Rugby zu mehr Öffentlichkeit verholfen in Litauen. Man nimmt das jetzt mehr, es wird auch mehr berichtet darüber, weil die Litauer sind ja ziemlich gut im Rugby. Aber das wurde lange natürlich nicht wahrgenommen, weil ja, ist doch egal, oder?
Oh, witzig.
Ich denke, das hat schon einen Zusammenhang, dass das jetzt das auch mehr in den Vordergrund gerückt wird durch Bücher sonst.
Soli ist eine Großstadt, viertgrößte Stadt in Litauen. Und ich habe das Gefühl trotzdem, dass es diese Stadt hat so ein Provinzschleif, oder wie sagt man das? Und irgendwie kann man nicht neben Kaunas, Vilnius und Klaipėda die stellen. Haben Sie auch das Gefühl, dass es so ein, weil Sie haben da 15 Jahren auch gewohnt, hatten Sie das Gefühl,
Ja.
dass Sie in der Provinz wohnen?
Ja, gut, ich hatte immer die Probleme mit dem Begriff Provinz. Das ist so die französische Haltung, wissen Sie, Paris et la Provence oder Paris und die Provinz. Alles, was nicht Paris ist, ist Provinz. In Frankreich ist sogar Bordeaux-Provinz, was eigentlich eine normale Stadt ist, oder Marseille in dem Sinn. Ich habe da ziemlich große Probleme damit. Kaunas hat natürlich immer seine eigene Identität gehabt.
Ja.
Aber ich glaube, in Vilnius wird das auch nicht so gut. Die in Vilnius mögen die in Kaunas sowieso nicht und umgekehrt. Das ist so in der Schweiz, Zürich und Basel, die einander nicht mögen. Und Klaipeda ist natürlich noch ein anderes Kapitel. Ich weiß nicht, Klaipeda als Großstadt würde ich jetzt auch ein bisschen Fragezeichen manchmal dahinter setzen. Aber es gab natürlich zum Beispiel in den frühen 90er Jahren die aktive House- und Rap-Szene ging eigentlich von Klaipeda aus. Es gab da einige Gruppen, die damals populär waren. Heute ist das nicht mehr so. In Chaulé haben einfach, ich glaube, die Leute haben sich zu sehr lassen sich beeinflussen von diesem Bild, dass man sie von ihnen macht von außen. Ich meine, einer der ersten wirklich guten Discos oder Nachtclubs oder wie man das immer nennen will, war ja auch das Max in Chaulé. Das
Das
Max
war
war
sehr
in den frühen
berühmt.
90er Jahren. Ein guter Freund von mir hat da die Laser installiert. Da gab es in Vilnius nichts Ähnliches. Wenn man was macht, da in Chaulé, ich denke, die aktiven Leute, da findet schon was statt. Ich meine, auch Ginchinaitis mit seiner Galerie. Ich habe da mal oft auch die Lesung gemacht, 10 Jahre. Das wird wahrscheinlich jetzt dann wiederbelebt, ein Prosa-Festival in Chaulé organisiert, internationales. Es gab keine Prosa-Festivals praktisch in Litauen. Jetzt gibt es ein paar, schon langsam. Es war damals einfach, ja, habe ich gefunden, wenn es niemand macht, muss ich es halt machen. Das hat dann auch wieder, sagen wir mal, für eine andere Haltung gegenüber dieser Stadt gesorgt. Weil die Leute kamen dahin, hatten da ihre Auftritte, die haben eigentlich diese Stadt gar nicht gekannt. Ich kenne reiche, sagen wir mal, Wohlhabende. Bis reiche Bauern in Nordlitauen gibt es sehr viele. In der Gegend von Birgeis, Šiauliai, in der Žemaitija auch die Milchbauern. Und da eben, wenn man sagt, so prämiert ist der vom Dorf, da, der Dörfler, als in abwertender, so als abwertende Einschätzung, dann stimmt das einfach nicht wirklich. Und das sind ja auch die geblieben sind. Šiauliai hat ja zum Beispiel ein Drittel der Bevölkerung verloren durch Immigration. Mal 150.000, jetzt sind sie bei knapp über 100.000. Ich denke, da bleiben sie. Vielleicht geht es noch ein bisschen nach oben, das ist ja okay. Ist ja besser, diese Leute finden im Ausland Arbeit, als sind in Litauen arbeitslos. Aber gerade in diesen kleineren Orten, wo man ein Auskommen hatte, da gab es eigentlich nicht so viel Emigration. Das kommt eben auf die Gegend drauf an. Und das ist einfach. Diese seltsame Sicht manchmal, die Leute, die eben noch nie da waren.
Aber Markus, wie finden Sie, ich habe das Gefühl, langsam die Litauer aus den Großstädten, so würde ich sagen, entdecken mittlerweile Litauen, da gibt es auch woanders. Und irgendwie immer wieder liest man oder hört man, dass die Litauer sagen, ich gehe nicht nach Vilnius, bleibe nicht da, sondern ich gehe in die anderen kleinere Stadt in Litauen. Vor allem würde ich sagen, die Litauer, die zurück aus der Migration kommen. Ganz, ganz oft entscheiden sich nicht für Großstädte, sondern für die kleinere Städte.
Ja, ich denke, das kommt sicher mit der Zeit. Also auch aus dem Grund, dass es erstens ist es da günstiger zu wohnen. Das ist natürlich auch ein Argument, war auch ein Argument, als ich 2000 nach Schule gezogen bin, weil das war deutlich günstiger als hier. Vor allem was eben eine Wohnung zu erwerben, war da vielleicht 10-mal günstiger als in Wien. Das kann man sich schon fast nicht vorstellen oder noch 15-mal oder wie viel. Aber jedenfalls war der Unterschied war riesig damals, weil sie die große Depression. Und das ist natürlich auch ein Grund. Und das andere ist natürlich auch, dass man heute viele Dinge auch nicht mehr präsent sein muss am Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist auch etwas der wenigen positiven Dinge, die diese Pandemie uns gelehrt hat, dass man eigentlich viel auch von zu Hause erledigen kann. Die Zeit, wo man wenig ins Ausland reisen konnte, haben Litauer vielleicht auch gewisse Regionen ihres Landes entdeckt.
Absolut, da
Also
bin ich auch
nicht nur ans Meer
überzeugt.
gefahren, sondern eben
Ja.
auch vielleicht mal nach irgendwo, wo es auch was zu sehen gibt. Es gibt ja viele Gutshöfe oder Herrenhäuser auf dem Land, die jetzt neue Besitzer gefunden haben, die da sehr aktiv was machen.
Markus, Sie wohnen seit 1992 in Litauen.
Ja, mit einer Unterbrechung von 3 Jahren, wo ich noch das Studium in der Schweiz abgeschlossen habe.
Und wenn jemand Sie irgendwo im Ausland fragt, woher sind Sie? Was sagen Sie dann? Sind Sie aus der Schweiz oder aus Litauen?
Nein, woher sind Sie? Ich bin aus Litauen jetzt. Ich wohne da. Oder ich meine, man kommt jetzt von da, wo man jetzt wohnt. Aber wenn man mich fragt, was bist du, Litauer oder Schweizer? Ich habe nur die Schweizer Staatsbürgerschaft. Ich bin ein Schweizer in Litauen oder Exilschweizer oder wie das sagt, Auslandschweizer ist ja viel schöner.
Oh, das ist ein neues Wort. Cool. Markus, wie litauisch sind Sie?
Bah, in vielen Bereichen sicher ja, aber in anderen Bereichen wahrscheinlich nicht,
In
oder?
welchen Bereichen sind Sie litauisch?
Ja, ich bin vielleicht nicht mehr so manchmal geradeaus denkend und so in engen Bahnen denkend, gut, die Schweizer sind nicht so schlimm. Also da halte ich die Deutschen für schlimmer, muss ich ehrlich sagen. In dieser Tunnelblick-Mentalität, oder? Dass man alles eigentlich immer nur in eine Richtung sieht, so hat es zu sein und anders geht's nicht. Obwohl die Litauer in gewissen Bereichen das auch, oder? Dass man ein bisschen anders ist als das Übliche, dann geht das auch wieder nicht. Ich meine, es gibt Dinge, die haben mich sehr verwundert. Ich habe da schon mal jemandem erzählt, dieses Bedürfnis, dauernd auf den Friedhof zu gehen. In der Schweiz gibt es das nicht. Also ich weiß, meine damalige Frau hat mich dann auch mal gefragt, oder ob man denn da nicht, geht man eigentlich gar nicht hin. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber das. Und ich halte weder das eine noch das andere für irgendwie schlecht von sich aus. Es sind einfach Gewohnheiten. Und da habe ich dann oft gehört, ja.
So wie ich jetzt verstanden habe, Sie haben erstmal litauische Sprache entdeckt und dann, erst dann Litauen.
Ja, ich habe in der Schweiz auch Litauisch belegt. Das gab es
Warum?
im,
Warum habt du,
ja,
was?
wir hatten, ich habe da Verschiedenes studiert. Also zuerst war ich, weil es da keine, ich wollte eigentlich ursprünglich Indogermanistik studieren, aber in Basel war damals der Lehrstuhl nicht mehr besetzt und in Bern war das so auch nicht wirklich richtig besetzt. Und da habe ich mich dann zuerst mal für, sagen wir, als Nebenfach dann Slawistik entschieden. Ich habe Russisch schon an meinem Gymnasium gemacht und dann ist es da Pflicht, wenn man das im Nebenfach hat, zwei slawische beziehungsweise slawische oder baltische Sprachen. Das war das Institut für slawische und baltische Sprachen. Jetzt ist es wieder zurückbenannt, weil es gibt keine Baltistik mehr da. Eigentlich eine Tragödie, aber so ist das.
Und dann sind Sie in Litauen in den ersten Jahren der Unabhängigkeit gekommen.
Ja.
Ich frage Sie, was für ein Bild haben Sie aus diesen Jahren?
Ja, das war ein ziemliches Chaos, ja. Aber weißt du, Chaos ist etwas, was einem jungen Menschen aus dem Westen damals gefehlt hat. In der Schweiz gibt es kein Chaos, da ist alles
Ja, so
klar
wirklich.
organisiert. Ich sage immer, weißt du kommst nach Zürich nach 10 Jahren, der Zug nach Bern fährt immer noch um 15:27 Uhr von Gleis 6. Das mag nicht ganz stimmen, aber die Tendenz ist genau die. Alles durchorganisiert ist ja auch schön. Und ich denke heute mit in meinem Alter schätze ich das auch. Schätze ich auch, dass es jetzt in Litauen nicht mehr so chaotisch ist wie 1990. Ich glaube, ich hätte Mühe damit, wenn es jetzt genauso wäre hier wie vor 30 Jahren. Aber für junge Leute ist natürlich dieses, ja, die wollen auch mal irgendwas, wo alles möglich ist, grundsätzlich.
Und
Und
dieser
mit.
chaotische Charme, das war der Grund, warum haben Sie entschieden, Litauen zu bleiben oder mehr Interesse für Litauen zu
Ja,
haben?
ich habe damals auch irgendwie, ja, ich habe natürlich nachher noch meine Frau, meine zukünftige, die, mit der ich jetzt nicht mehr zusammenlebe, kennengelernt. Aber das ist nicht ganz so, dass ich deswegen hergekommen bin. Aber irgendwie war das schon so, dass mich dieses Fließende doch dahin gelockt hat. Ich habe auch ein halbes Jahr im Außenministerium gearbeitet da.
Das fand ich
Ja.
witzig.
Ja,
Das
der
Mitte im
damalige.
Aufbauen des Staates waren Sie dabei.
Ja, das war damals es gab dieses Newsfile, was eigentlich ein Infobulletin war, wöchentliches für die Journalisten, Diplomaten und so weiter in englischer Sprache. Das haben wir damals mit einem Kollegen zusammen verfasst. Und was mich sehr erstaunt hat, aber letztlich logisch ist, dass ich mit meinen drei Jahren Freifachgymnasial Englisch besser zurechtkam als die meisten, die ja Englisch studiert hatten, weil die Erfahrung fehlte mit der Sprache. Das ist natürlich eine sehr wichtige Komponente, weil in der Sowjetunion hat man zwar Sprachen gelernt zur Sowjetzeit, aber man
Nie
durfte sie ja
gesprochen.
außer dem Russischen nicht praktizieren, oder? Und
Ja.
deshalb war das sehr schwierig, dann dass man das Feeling hat, wie man sowas verfasst und so weiter. Aber jedenfalls hat es mich da gefreut, aber nach einem halben Jahr ging ich, weil irgendwann langsam, ja, soll man sagen, die finanziellen Reserven zu Ende gingen, weil ich habe damals, glaube ich, umgerechnet $30 im Monat bekommen. 15 Dollar, ja. Und ich war damals ein ziemlich starker Raucher, also so ein Päckchen pro Tag. Also das Monatsgehalt hat für 12 Päckchen Zigaretten gereicht.
Okay.
Das hat nicht mal für den Monat Zigaretten gereicht. Also man hätte we deutlich weniger gebraucht als in Deutschland oder der Schweiz. Also mit 200, $300 kam man damals ganz, ganz anständig durch.
Und mit diesen 15 Euro war das nicht der Grund zu sagen, vielleicht fahre ich doch zurück in die Schweiz. In der Schweiz kann ich besser verdienen.
In der Schweiz fragt auch niemand nach einem Geisteswissenschaftler. Ja, ich meine, es gab immer wieder Dinge, aber in die Schweiz zurück wäre ich dann, wenn ich, sagen wir, eine wissenschaftliche Stelle erhalten hätte. Da bestand auch die Möglichkeit, aber nachher haben die halt da die Baltistik abgeschafft. Ja, zwischendurch war das nicht ganz so einfach, aber ich meine, die Leute hier haben sich auch irgendwie durchgewusst. Es ist eigentlich
Und
eine
die,
sehr,
aber ich denke, das
sehr.
ist mittlerweile im Blut von Litauen. Das überrascht mich jedes Mal, wenn ich weiß, was die Rentner verdienen in Litauen und man fragt, wie die überleben und die trotzdem schaffen und noch zu sparen schaffen. Und ich bewundere diese Gabe, weiß ich selber nicht, ob ich das könnte, aber ich kann mir vorstellen, Markus, Sie sind aus der Schweiz, aus total anderem Land, aus anderem Staat und Sie haben trotzdem mitgemacht mit den anderen Litauern.
Ja, vielleicht schreibe ich irgendwann mal einen Roman über diese Zeit. Mal schauen.
Ich
Wer
würde
weiß das?
wirklich sehr unterstützen, ich und nicht würde, ich unterstütze schon jetzt diese Idee. Ich finde
Ja, das, die
großartig.
Idee ist natürlich, das war schon eine wilde Zeit. Eben wie ich sagte, jetzt kommt mal zuerst dieser lettische Krimi, dann kommen diese Dinge wieder zurück, weil natürlich, wenn man das übersetzt, ähnlich wie bei Rimas, als wir zusammen diesen Schweizer Spoken Word Roman zusammen übersetzt haben, kam mit der Sprache dann auch wieder die Ereignisse zurück.
An welchem Buch arbeiten Sie jetzt? An welchem litauischen Buch? Oder was es demnächst kommt?
Das kommt jetzt also das, was jetzt demnächst kommt, ist auch beim Clark Verlag eine Anthologie junger Lyrik.
Aha.
Heißt das Teufelsdutzend. Es gibt im Litauischen diesen schönen Bericht, diese schöne Bezeichnung für die 13. Da habe ich sie mal so wörtlich ins Deutsche übersetzt. Das sind 13 Autoren, jüngere Autoren, Jahrgang 84 und jünger. Das sind auch maßgebliche dabei bei den Ältesten da Vertretenen, die sind ja auch nicht so alt, Mindaugas Nastaravičius und Vaiva Grainyte, die sind natürlich auch bekannt. Die Jüngeren sind vielleicht beide weniger bekannt. Der eine stammt aus einer Dichterdynastie schon, der Dovydas Grajauskas, schon sein Vater war ein maßgeblicher Lyriker.
Ja.
Der tritt jetzt in die Fußstapfen und schreibt auch wirklich. Aber auch da, wie bei der Prosa, die Themen sind sehr verschieden.
Markus, ja. vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Das war so ein buntes Gespräch, so viele Themen haben wir mitgenommen und ich hoffe, wenigstens für mich, das war so wieder aus verschiedenen Perspektiven Litauen zu sehen, zu erleben und zu entdecken. Und ja, und dann warten wir auf weitere Bücher von Ihnen übersetzt. Vielen Dank, dass Sie das machen.
Ich freue mich schon jetzt auf das Buch von Markus Roduna und bin mir sicher, dass da viele kuriose Geschichten auftauchen werden. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, genießt den Herbst.